Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Marcel lächelt mich schon an, hat gleich die Nummer bereit. Es geht heute um OT-Security, das nehme ich schon mal vorweg. Und wir sind seit längerer Zeit, würde ich sagen, mal wieder zu viert, was für mich ja einfach ein Traum ist, weil ich kann mich zurücklehnen. Marcel auch schon halb. Und wir lassen mal unsere geballte Fachexpertise hier den Podcast übernehmen. So machen wir es, oder Marcel?
Habe ich mir auch schon überlegt, dass ich jetzt sagen kann, das ist ganz gut, dass wir heute zu viert sind, dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen.
Leicht verdientes Geld.
Schön, dass wir beide die gleiche Idee haben. Ja, Podcast-Folge 84 habe ich eben noch schnell nachgeschaut. Diesmal war ich vorbereitet.
Sauber, Marcel.
Also noch eher vorbereitet als beim letzten Mal, als du mich ins kalte Wasser werfen wolltest.
Vorbereitung ist irgendwie so halb.
Preparation is key, genau.
So ähnlich, ja.
Und OT hatten wir ja schon mal ein paar Folgen. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung von OT. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Dinge, die dir sowohl in der Uni als auch beim Unternehmen selten gelehrt werden, vor allen Dingen, wenn du selber keine OT hast.
Haben wir ja. Du musst dich einfach nur mal an die Leute halten, aber das werden wir gleich
erfahren. Wir haben hier auf dem Campus LKWs rumfahren, aber auch da habe ich noch nie drin gesessen. Also von daher lasse ich mich jetzt mal ein bisschen berieseln.
Sehr schön. Ja, damit würde ich sagen, begrüßen wir erstmal Max und Thomas in unserer Runde. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Wenn wir schon über Experten sprechen, dann holen wir euch direkt rein. Und damit würde ich sagen, Max, wir starten direkt bei dir, dass du mal sagst, wer du bist, was du so machst und unsere besonders fiese Frage, was dich auszeichnet.
Ja, dann auch hallo von meiner Seite. Ich bin Max Weidele, ich bin Gründer und Geschäftsführer der sicheren Industrie. Wir sind auf der einen Seite ein Ingenieurbüro für OT-Security und auf der anderen Seite haben wir eine mit der größten Wissensplattform zum Thema OT-Security mit, ich glaube, über 100 Fachartikeln. Und was mich auszeichnet, ich glaube, man kann ganz gut sagen, ich komme eigentlich ganz tief aus der Technik, auch aus der OT mit und bin aber so ein bisschen mit in den Sozialkompetenztopf gefallen. Das heißt, ich kann auch ganz gut, sage ich mal, zwischenmenschlich dolmetschen und verstehe, sage ich mal, die unterschiedlichen Strömungen ganz gut und fühle mich da ganz wohl, kann man sagen, ja.
Sehr gut. Ja, was das wert ist, gerade auch in der OT, das werden wir bestimmt auch im Laufe der Folge erfahren. Thomas, schön, dass du auch mal wieder im Lande bist. Du jettest ja nur noch durch die Welt und guckst dir irgendwelche Produktionsanlagen an.
Business Class habe ich letztens gelesen.
Ja, was anderes macht der Mann nicht mehr. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Erzähl, was du so machst, wer du bist und auch, was dich auszeichnet, außer dass du jetzt irgendwelche hunderte Flugmeilen irgendwo hast.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Thomas Neumann. Ich bin schon lange, lange bei der PCO und ich mache das jetzt etwas kürzer. Bin momentan im Bereich OT Security als Consultant unterwegs und ihr habt es gerade schon gesagt, das mittlerweile auch international. Ist sehr spannend, macht sehr viel Spaß und diese fiese Frage, die du immer stellst, was mich auszeichnet, ich glaube, da ticke ich so ein bisschen wie Max. Ich bin jemand, der neugierig ist auf Menschen, ihre Probleme zu verstehen, aber auch neugierig auf Technologie. Das heißt, neue Dinge zu erfahren, neue Technologie mir anzuschauen und auch zu bewerten, das ist eigentlich so meine Stärke. Und das in Kombination ist natürlich klasse, wenn man mit Leuten in der Produktion redet. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, also die Neugierde, die kann man dir definitiv nicht absprechen. Was ich auch bei dir ganz spannend finde noch, ist immer deine Softwareentwicklungshistorie, könnte man mal so sagen, wo du ja auch einige Zeit mal so in Produktion und Logistik versucht hast oder nicht nur versucht hast, sondern sollte man meinen, also du hast auch was geschafft, ja. Hast ordentlich an der Digitalisierung mitgeholfen, das hilft dir heute auch.
Genau, ich war verantwortlich für das Team Softwareentwicklung im Haus und wir haben natürlich viele Projekte in Produktion, Logistik umgesetzt und das hilft mir natürlich heute auch viel von dem zu verstehen, was da die Herausforderungen sind in der Produktion, wenn es um das Thema OT-Security geht.
Jo, jetzt wollen wir mal direkt reinstarten, Max, nämlich OT-Security ist ja ein absolutes Hype-Thema in den Fachmedien, jeder bewirbt das Thema. Nimm uns doch mal mit, was eigentlich zu diesem Hype geführt hat. Und ich sage schon mal so ein kleiner Spoiler, vielleicht liegt es auch an der Digitalisierung, die Thomas mal in die OT gebracht hat.
Ja, ich bin schuld.
Ja, ich sag mal so, ne? So unüberraschend ist es eigentlich gerade gar nicht, dass wir die Situation haben, in der wir jetzt gerade sind. Ich sag mal, die ersten Digitalisierungsprojekte auch in der OT sind noch gar nicht, sag ich mal, also sind schon eine Weile her sogar. Mhm. Das heißt, auch das Thema Fernwartung kam halt irgendwann mal rein. Über Fernwartung kam dann irgendwann auch mal Predictive Maintenance und ähnliches halt ja mit rein. Und die ganze Technologielandschaft, also IT-lastig, hat sich einfach auch mehr einfach in die OT halt verschoben. Und wenn man das dann kombiniert mit Themen wie Supply Chain Security, jetzt der neuen NIS2-Regelung, 2015 dem IT-Sicherheitsgesetz und so weiter, dann haben wir gerade in den letzten Jahren halt ganz viel Regularik, die halt nochmal, sag ich mal, nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Schippen oben drauf legt an Druck, was letztendlich dann dazu führt, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und so langsam kommt es halt dann auch, sage ich mal, bei den letzten Dienstleistern halt an, dass das halt ein Thema sein könnte. Die Marketingabteilungen scharen da ganz immer mit den Hufen. Man hat es an der NIS 2 ganz gut gemerkt, als sie dann, sag ich mal, so ein bisschen vertagt worden ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kampagnen da kaputt gegangen sind. aber letztendlich sind das, glaube ich, so die Treiber, ne? Und auch IT/OT wächst halt einfach deutlich mehr zusammen. Vorboten gibt es schon seit vielen Jahren halt einfach. Also nehmen wir mal bestimmte Anwendungen in der Produktion, die schon vor 5 Jahren in der IT gelaufen sind. Und man kommt einfach, die beiden Welten kommen mehr einfach miteinander ins Gespräch. Und natürlich die Digitalisierung von Thomas, die er da maßgeblich vorangetrieben hat, darf man nicht außen vor lassen.
Danke Merkel war gestern, jetzt ist danke Thomas.
Ey. Ja, sehe ich schon, ich bin der Schuldige heute. Aber man merkt natürlich auch, dass durch die zunehmende Anzahl von Cyberangriffen die Leute wirklich sensibilisiert sind und viele Produktionsleiter und auch IT-Leiter aufgeschreckt wurden, nach dem Motto, wir sind ja vernetzt, was tun wir jetzt? Weil jeder kennt irgendjemanden, der schon mal angegriffen wurde, sei es ein Lieferanten, sei es ein Kunden oder sei es auch ein Bekannter, der in einem Unternehmen arbeitet, das angegriffen wurde und die Auswirkungen gespürt hat letztendlich.
Ja, das ist das Spannende, die Auswirkungen, ne? Weil wenn die Produktion steht und man das nebenan mitkriegt, dann fragt man sich als Produktionsleiter, wenn meine Produktion steht, auch nicht schön.
Also ich muss auch dazu sagen, als wir vor vielen, vielen Jahren mit den ersten Incident-Response-Fällen angefangen haben, notgedrungen dadurch, dass die Kunden angerufen haben, war es oft dieser Punkt, schaut mal bitte, ist was in meiner Produktion rübergeschwappt, und oft gab es da noch nicht so diese mega direkten Verbindungen oder sehr alte Betriebssysteme. Ich weiß, ich habe noch immer mal so ein MDE-Gerät auseinandergenommen mit Windows Mobile und habe versucht zu schauen, ob die Schadsoftware, die auf allen Servern und Clients gefunden wurde, die übrigens auch darauf übertragen wurde. Sie hat aber nicht funktioniert, weil dann stand PE-Version not supported, und dann dachte ich, naja gut, die sind erstmal nicht betroffen, ne? Aber das ändert sich ja auch alles. Neue Betriebssysteme, auch wenn, ne, Windows 7 alt ist, ihr wisst, was ich meine. Es kommen diese klassischen IT-Betriebssysteme in die OT, die Grenzen gehen los, und somit ist es so, dass von Fall zu Fall diese Frage, ist die Produktion betroffen und wir müssen auch dort analysieren, immer bedeutender wird und immer wieder auch dazu führt, dass wir in der Forensik beziehungsweise im Incident Response auch feststellen, ja, es gab hier einen Übertritt.
Ja, es ist, ist eine spannende Entwicklung. Also wir sehen es medial, habt ihr gesagt. Digitalisierung ist ein Thema. Trotzdem ist es ja so, die ersten OT-Angriffe sind ja auch schon ein paar Jährchen her. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis es auf die Landkarte gekommen ist. Umso besser, dass es jetzt da ist und sich die Unternehmen vielleicht dann auch zur richtigen Zeit damit beschäftigen. Max, zu dir vielleicht die Frage gesendet, warum, wenn wir das jetzt mal so alles aufs Blatt Papier legen, warum man sich damit beschäftigen sollte oder warum sich viele damit beschäftigen, warum tun sich viele Unternehmen trotzdem so schwer dabei?
Also ich glaube einfach, wenn man auch da wieder ein bisschen in die Historie halt reinguckt, dann hat man ganz oft halt einfach getrennte Welten gehabt. Das heißt, ich habe halt einen Geschäftsführer im Unternehmen für vielleicht die kaufmännische Welt und einen für die Technikwelt gehabt. Und auch die haben in der Vergangenheit nicht den intensivsten Kontakt bis rein in ihre eigene Organisation halt gehabt. Und das heißt, auch das Thema Verantwortlichkeiten, wo ist jetzt eigentlich genau was geregelt, ist teilweise immer noch so, dass es einfach ungeklärt ist. Und dann kommt natürlich einfach der Punkt dazu, wo fange ich halt letztendlich an? auch das Thema, dass es jetzt, wie wir vorhin sagten, beim letzten Dienstleister angekommen ist, das ist ganz nett. Das Problem ist, es sorgt für eine ganze Menge Content da draußen, für eine ganze Menge Unsicherheit. Es werden CAA und NIS 2 wird in denselben Topf geworfen. Mhm. Wir haben dann Maschinenverordnungen und. Es gibt so viel mittlerweile, die einpeitschen eine IEC 62443 halt durch die Weltgeschichte. Es fällt einfach schwer, sich auch ehrlich zu informieren ganz oft und einen Blick dafür zu bekommen. Und ich sehe da auch noch eine große Gefahr. Also Marketing möchte halt auch immer immer hypen halt in einer Form. Das heißt, man glaubt immer noch vielleicht so ein bisschen an dieses meine Lösung löst alles Geschichte. Mhm. Jeder Hersteller hat ja auch die Lösung für Zero Trust beispielsweise.
Absolut,
ja. Und ist davon überzeugt, dass er das alles löst. Und dem ist halt einfach nicht so. Und das sorgt halt einfach für Probleme, sich zu orientieren als Unternehmen. Und oftmals liegen dann, also guckt dann vielleicht eine IT das erste Mal so richtig in die Produktion, versteht die Welt aber vielleicht gar nicht dort, weiß vielleicht gar nicht, dass das Thema Patch and Update Management dort nicht einfach auf die alten Endgeräte gebracht werden kann. Genauso fühlt sich vielleicht eine OT da manchmal halt noch einfach ganz stark bevormundet. Und die müssen halt zueinander finden. Und ich sage mal so, das, was zumindest passiert, ist, dass sich die CISOs halt auch immer mehr zuständig fühlen oder anders. Ihnen wird auch die Security für die Produktion jetzt einfach zugeschoben.
Die CISO-Rolle gibt es ja auch noch nicht, also nicht bei vielen Unternehmen jetzt auf Ewigkeit, ne? Auch das sind ja Rollen, die Stück für Stück in den Unternehmen aufgebaut wurden. Also es ist spannend, also sag jetzt mal, dass das dann auch bei denen da dann auch auf den Tisch kommt, ne? Seitdem es die Rollen gibt.
Absolut, ja. Und es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, wie gerade beim Thema OT-Security, dass die Geschäftsführung ihre IT anschubst und sagt, ich habe da was mitbekommen von einem Partnerunternehmen, machen wir da eigentlich was, geht doch mal gucken. Und dann geht die IT manchmal auch das allererste Mal in der Produktion heutzutage das erste Mal gucken und stellt halt verschiedenste Themen erschreckend fest. Und so kommt der Stein dann ins Rollen, wenn es nicht unbedingt, sage ich mal, Themen aus der NIS 2, also aus der Regularik halt sind. Aber es ist halt einfach ein riesengroßer Blumenstrauß. Ne? Man merkt es halt vielleicht auch, da kann vielleicht auch Thomas gleich was dazu sagen, man merkt das ja auch, wenn mal eine Frage bei uns über die Webseite kommt oder eine Kundenanfrage, da wird dann gefragt, könnt ihr IEC 62443? Und genau daran merkt man es eigentlich schon, weil die IEC 62443, die ist so mannigfaltig und verschieden an vielen Ecken. Also was genau meint der Fragende? Und da merkt man ganz gut, es ist ganz vielen einfach nicht klar. Sie sind nicht in der Lage oder fühlen sich nicht in der Lage, zu die richtige Frage zu stellen. Mhm. Und dadurch kommen viele Themen einfach auch nicht in Bewegung.
Ich finde, an der Frage merkt man ja auch auf der einen Seite so ein bisschen, woher es vielleicht getrieben ist, ne? Weil es würde jetzt wahrscheinlich nicht der IT-Security-Administrator oder wirklich ein technisch getriebener, das wäre nicht die erste Frage wahrscheinlich, die er stellen würde, sondern das ist wahrscheinlich ein Management-Thema, was irgendwie durch Kunden oder durch andere Anforderungen einfach mal runtergedrückt wurde und sich man dann mit so einer Frage meldet. Thomas, wie sieht das bei dir so aus? Was sind deine Erfahrungen in deinen Beratungsaufträgen? Warum es sich manchmal ein bisschen schwer anfühlt?
Ja, ich möchte noch was aufgreifen, was Max gerade schon gesagt hat, die Historie. Weil was ist denn passiert? Die Produktionsleiter oder auch IT-Leiter wurden aufgeschreckt durch die mediale Aufmerksamkeit, durch Cyberangriffe. Und der Produktionsleiter hat gesagt, da muss ich was tun. Die IT hat sich bisher nicht um mich gekümmert. Mhm. Also suche ich mir jemanden aus. Du Elektriker, du Instandhalter, du kümmerst dich jetzt um das Thema Security. Aber diese Leute haben das Wissen gar nicht und die Bereitschaft, auch sich damit zu beschäftigen, weil alle sind natürlich unter Volllast. Das heißt, die Ressourcenauslastung ist ein Thema, aber auch dieses Verständnis für das Thema. Und wir wissen alle, Security ist ein Riesenfeld. Und wenn ich da reingeworfen werde als Laie, dann schaue ich erstmal rechts, links und sage, boah, ist das viel.
Kann ich mal einen ITler nebenbei machen.
So. Genau. Und das ist wirklich die Herausforderung, wo viele stehen. Die wollen, sie haben erkannt, dass sie etwas tun müssen, aber sie wissen nicht wie. Und da in dieser Situation finde ich ganz viele Unternehmen vor, die sich damit einfach schwer tun. Und dann kommen so Begriffe wie, lass uns mal IEC 62443 machen. Und ich sage, okay, klingt gut, aber wo fangen wir denn an? Weil das ist das nächste Thema. Was sind denn für Systeme vor Ort? Dieser Überblick in diesen gewachsenen Strukturen, der fehlt einfach. Die Transparenz ist gar nicht da. Und das ist natürlich schwierig zu starten, wenn ich gar nicht weiß, was für Systeme ich überhaupt habe.
Ja, bevor wir auf genau diesen Überblick gehen, Max, du hast eben einen interessanten Standard genannt, nämlich die CAA, und hast gesagt, der manche wirft das mit NIS2 durcheinander. Gib unseren Hörern doch vielleicht da auch nochmal einen kurzen Überblick, was hinter der Norm steckt.
Ja, genau. Also im Prinzip kann man es so sagen, wir haben mit der NIS2-Richtlinie eine neue Richtlinie auf EU-Ebene, die vor allem primär das Thema Cybersecurity halt auch im Betreiberumfeld halt einfach regelt. Und diese Anforderungen werden halt jetzt oder sind in nationales Recht halt umzusetzen. Das heißt, wir auch in Deutschland bekommen dann, sage ich mal, so ein bisschen die Ausprägungen nach der NIS2 unter anderem dann über ein, sage ich mal, IT-Sicherheitsgesetz Reloaded, dann wieder in den Betreibermarkt halt auch gespielt. Und wenn wir in der CAA unterwegs sind, dann sind wir primär halt einfach im Herstellerkontext unterwegs. Das heißt, sichere Produkte zu entwickeln, sichere Entwicklungszyklen zu haben. Und so kann man es, sage ich mal, auf die Schnelle grob untertrennen. Wir reden dort über Regularien auf EU-Ebene, die wir dann halt in unseren einzelnen Mitgliedstaaten, Ländern in nationales Recht halt umsetzen müssen und uns danach halt halten müssen. Und das ist im Prinzip so die Botschaft. Das heißt, das eine, da bekommen jetzt, sage ich mal, immer mehr Betreiber fallen dann unter eine NIS2 oder unter ein stark verschärftes IT-Sicherheitsgesetz, müssen mehr machen und müssen auch an Unternehmen machen, die es vorher vielleicht nicht machen mussten, bestimmte Mindeststandards einhalten. Und auf der anderen Seite versuchen sich jetzt die Hersteller mit der CA auseinanderzusetzen und die Positionierung ihrer Produkte halt als Produkt, also als Secure, dann letztendlich zu platzieren. Ne?
Ja, also wer mehr zum Cyber Resilience Act hören will, der kann sich vielleicht mal auf eurem Blog austoben. Da wird es bestimmt was geben dazu, weil es trifft ja speziell auch viele, sag jetzt mal im Maschinenbau und für viele, die OT Security, wie wir es heute jetzt hier besprechen, auch sehr, sehr interessant und wichtig ist. Nicht zuletzt auch alle IT-Security-Hersteller müssen am Ende sich auch irgendwo dem Cyber Resilience Act unterwerfen. Gehen wir vielleicht zurück zum Thema Asset Management, weil das ist ja so das Thema, wie kann ich mir überhaupt einen Überblick verschaffen? Und da braucht man Asset Management, einen Überblick über seine Assets, die es gibt. Was versteht man darunter, wenn du es mal in deine Worte fassen würdest, Max?
Ja, also ich glaube, das, was ganz oft einfach vermischt wird, was auch ein bisschen aus der Historie der, ich sag mal, Anomalie-Detection-Anbieter vielleicht etwas kommt, ist, ein Asset Inventory ist nicht also ist kein Asset Management. Und diese beiden Begrifflichkeiten werden ganz oft einfach durcheinander geworfen. Wenn wir über ein Asset Management sprechen, dann geht es darum, auf der einen Seite natürlich ein Inventory zu haben. Das heißt, welche Assets habe ich denn eigentlich im Unternehmen? Mit welchen Metadaten sind sie angereichert? Das heißt, zum Beispiel, dass ich zu einem Server-Asset oder zu einem HMI-Asset einfach weiß, welches Betriebssystem läuft da drauf, wofür ist das da, für welchen Prozess ist das erforderlich, spielt das im Punkto Risikobewertung eine Rolle, vielleicht auch aus einer Kritis-Sicht. Und auf der anderen Seite kann man so sagen, nachgelagert nach so einem Inventory kommt dann immer mehr so Management-Funktionalität rein. Das heißt, kann ich auf Klick beispielsweise Risiko-Audits ziehen, kann ich Updates anstoßen auf einzelnen Assets, kann ich auch genau diese Patch- und Update-Stände halt live sehen, kann ich Tickets auslösen auf dem Asset, habe ich diese Assets auch vielleicht in meinem Service Now drin, kann im Service Now halt über meinen ITIL-Prozess dann wiederum Requests aufmachen mit, tausche mir dieses HMI durch, bis hin zu auch Versionshistorie, mein Asset hatte einen Fehler, den habe ich behoben, ich habe das dort dokumentiert, ich gehe in Urlaub und der Kollege, der dann in meiner Urlaubsvertretung ist, sieht in dem Asset Management, was ist mit diesen Assets passiert. Und Genau, und das Ganze dann, sage ich mal, bis in der letzten Instanz vielleicht auch mit einem Reporting, wo auch vielleicht sogar eine Werksleitung mit ihren ganz vielen anderen KPIs jederzeit sieht, wie zum Beispiel das Alter der Assets zum Beispiel, also welche Assets laufen jetzt aus dem Support halt raus, welche sind schon seit 10 oder 15 Jahren aus dem Support raus.
Mag es auch geben.
Wie viele habe ich ungepatcht, einfach um da ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das gehört so für mich alles in diese Asset-Management-Welt. Aber trotzdem muss man im Prinzip genau das lösen, was Thomas vorhin gesagt hatte. Ich brauche zuerst einmal Transparenz und idealerweise brauche ich die halt automatisch vielleicht sogar im weitesten Sinne. Und das löst halt im ersten Schritt das Asset Inventory und alles andere kommt dann danach, damit es halt zu einem vollständigen Asset Management halt wird.
Kann man sagen, dass quasi der Unterschied ist, also einmal Asset Inventory, die technische Aufnahme erstmal und vielleicht auch die automatisierte Aufnahme und das Management drumherum, die Prozesse, die dann vielleicht auch die gängigen Normen und Standards fordern?
Ja, kann man genauso sagen. Und dann kommt es halt auch immer ein bisschen mehr in die Ecke Schnittstellen halt rein, weil wir auch gerade in einer Produktion ja, viele Daten gibt es ja schon. Nehmen wir mal das Thema Octoplant Version Doc, werden viele Zuhörer kennen, die halt die eine eigene Produktion haben. Das sind gängige Tools, die sehr viel halt auch an Informationen schon haben aus diesem Metadatenkontext. Und diese Daten dann reinzuziehen in die Asset Management Landschaft ist eigentlich letztendlich genau das, was dann wieder ja noch mit dazukommt. Und am Ende des Tages möchte ich irgendwann mal meine Assets ja auch wirklich managen. Und da kann man vielleicht auch sagen, dass dieses Thema Asset aktiv zu managen in der OT, das dauert noch ein bisschen. Und das wird in bestimmten Assets auch nie kommen und auf gar keinen Fall so kommen wie in der Windows-Welt, also anders wie in der IT-Welt.
Ja. Genau. Thomas, was sind deine Erfahrungen rund um das Asset Management und nimm uns vielleicht auch nochmal mit dahin, was kann denn überhaupt am Ende alles ein Asset sein?
Genau, das ist eigentlich die spannende Frage. Wir reden gerade schon über die Bundesliga eigentlich bei den Unternehmen und wenn wir mal im Mittelstand schauen, finden wir idealerweise eine Excel-Liste vor, wo wirklich diese IT-Systeme, nenne ich mal vorsichtig, Windows-Systeme oder Server dokumentiert sind, alles andere, vielleicht eine IP-Adressenliste noch, wo Systeme auftauchen. Aber das war es dann auch schon. Also eine Inventory ist schon die erste Herausforderung für die meisten Kunden. Das zweite ist, was ist denn eigentlich, wenn wir über OT sprechen, über Produktions-IT, was ist denn eigentlich ein OT-Asset? Die Definition ist ja schon schwierig. Beispiel, ich habe ein produktionsunterstützendes System, das besteht aus einer spezifischen Applikation, aus einem Serverbetriebssystem, einer Hardware. Wer ist denn für welchen Teil verantwortlich? Da fängt es schon an. Die Applikation wird oft von der Produktion betreut, das Serverbetriebssystem von der IT, aber richtig geregelt ist das nicht. Die tun sich alle beide schwer, so ein System anzufassen und die Zuständigkeit dort zu definieren. Das ist schon eine große Herausforderung, weil alle sehr vorsichtig sind mit solchen wirklich sehr kritischen Systemen. Dazu kommt nochmal, wie bekomme ich die Informationen, wenn ich sie nicht habe? Also der nächste Schritt, was du sagst, es gibt ja Utilities, Tools, mit denen ich sowas automatisieren kann. Eine manuelle Aufnahme von Produktions-IT ist ganz, ganz schwierig. Also da sehe ich wirklich große Herausforderungen und auch die Tiefe und Details der Informationen, die ich eigentlich benötige, ist eine große Herausforderung. Und was wir gar nicht angesprochen haben, das Thema Asset Management ist ja in allen Standards eigentlich gefordert. Wir haben eben über die ganzen großen Begriffe gesprochen und da sind ja wirklich ganz viele Standards und Normen und Regularien reingeflossen letzte Zeit. Beispiel gerade nochmal technische Richtlinien zur Betriebssicherheit, wo wir über aus dem Arbeitsschutz heraus reden und was verlangt diese Regularie? Du musst einen Überblick über deine Assets haben, die für Schutzeinrichtungen wichtig sind und sie schützen gegen Cyberangriffe. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was gehört denn eigentlich zu meiner Schutzeinrichtung, meiner Produktion, wenn ich einen Roboter schützen will, damit da keiner reingreift, während er arbeitet. Solche Themen sind eine große Herausforderung. Damit fängt es dann auch schon an.
Da ist vielleicht kurz ergänzend da. Also, das Thema Asset Management ist überhaupt nicht neu. Und das Erschreckende ist eigentlich, also auch beim Thema Asset Management stellen sich bei mir sicher halt immer meine nicht vorhandenen Haare halt auf, weil ich halt eigentlich seit Anbeginn der Zeit wird in der Security grundsätzlich gesagt, du kannst nur das schützen, was du kennst. Und wir reden da mal über 20 Jahre zurück. Und seit 20 Jahren machen auch viele in der IT immer noch ein Excel-basiertes Asset Management. Also wir haben bei weitem nicht alle Unternehmen, selbst in der IT-Welt, die sich halt mit ihrem Asset Management auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, wie oft Unternehmen immer noch ihre Mitarbeiter durch diese manuellen Aufnahmen halt jagen in Produktionen, in Standorten und so weiter, mit dem Resultat, dass das am Tag der Aufnahme alles schon wieder alt ist. Und das ist genau das Problem. Die wenigsten Unternehmen haben es halt einfach mal einmal richtig gelöst und sparen halt im Anschluss halt einfach. Nein, sie fixen den Fehler halt jedes Mal in Anführungszeichen in der Produktion und nicht bei der Einführung des ursprünglichen Projektes. Und das ist unfassbar teuer. Und das kann ich nur Thomas halt da zustimmen. Also händische Ist-Aufnahmen, weder in der IT und schon gar nicht in der OT, sind da zielführend, sondern man muss das Thema sich einmal ehrlich halt auch auf die Karte schreiben, sonst schickt man seine Leute halt auch die nächsten Jahrzehnte noch mit Excel-Listen durch die Gegend, ne? Und genau das will ich ja eigentlich nicht.
Ja, und dadurch, dass es Grundlage ist, wie wir jetzt schon gehört haben, um auch die weiteren Schritte eigentlich einzuleiten, kann man sich ja vorstellen, also wenn man so wie du gesagt hast, wenn man nicht weiß, was man schützen kann, dann wird's schwer. Dann wird auch mal so eine Risikoanalyse schwer. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Thomas, wenn du immer erzählst, wie du deine Risikoanalysen angehst, wenn du gar nicht weißt, wofür du das machst, ist kompliziert, würde ich sagen.
Eine Risikoanalyse kannst du gar nicht durchführen, wenn du das Risiko eigentlich gar nicht beurteilen kannst. Und darum scheitern auch viele dieser Themen momentan in der Produktion. Das ist ein richtig großer Schritt. Ich sage immer zu dem Kunden, eigentlich müsst ihr das gerade aufholen in kurzer Zeit, was die IT in den letzten 5 bis 10 Jahren schon gemacht hat. Hm. Weil das mit den mangelnden Ressourcen, die ja auch in der Produktion oft nicht da sind.
Ja.
Also ist eine große Herausforderung.
Und dann, wenn man jetzt mal danach guckt, nach der Risikoanalyse, kommen ja dann irgendwann Maßnahmen, die man vielleicht ergreifen möchte, um Risiken zu minimieren. Das ist ja dann häufig auch, wo OT-Projekte beginnen. Bevor man, sag ich mal, vorne erstmal die Grundlagen gebaut hat, wie man Assets vielleicht ordentlich analysiert, wie man Risiken ordentlich einschätzt. Und dann startet man hinten mit einer Maßnahme, die man vielleicht aus dem Bauchgefühl gerade für richtig findet.
Genau, da wird ad hoc reagiert. Man baut einen Schutz auf, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber das ist immer eine Operation am lebenden Herzen und ich muss wirklich vorsichtig sein, was ich tue. Gott sei Dank gibt es da mittlerweile Lösungen für sowas zu implementieren. Aber wir haben jetzt über die Assets selber gesprochen. Es geht ja auch um die Eigenschaften, darum, wie kommuniziert zum Beispiel ein Asset. Denn wenn ich etwas erkennen will, einen Angreifer erkennen will, muss ich ja sehen, was ist denn nicht normal, also die Anomalie erkennen. Das kann ich aber nur bewerten, wenn ich weiß, wie sich das Asset normalerweise verhält. Und diese Informationen, also wir reden über Netzwerktraffic und solche Themen, sind ganz schwer zu bekommen in der Produktion, weil es in der Regel ein flaches Netzwerk ist.
Ja. Jetzt haben wir schon so ein paar Normen und Standards hier mal auch durch die Folge gejagt. Wir haben schon mal kurz was zu NIS 2 gehört. Zum Cyber Resilience Act haben wir schon mal kurz was gehört. Wir haben auch schon mal kurz eben die IEC 62443 angesprochen. Wir haben aber auch noch ein bisschen mehr. Also man sieht, das ist ein sehr normen- und standardgetriebenes Thema auch durchaus. Mittlerweile muss man sagen, es sind ja auch teilweise ein paar frische Dinge dabei oder eigentlich relativ viele davon sind, zumindest in aktualisierter Form da. Thomas, nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit, was das so im Groben für Normen sind und wo man welche Norm vielleicht wie benutzen, verwenden kann und was man sich vielleicht auf die Fahne schreiben könnte für die Zukunft davon.
Ich sehe erstmal, dass wirklich, und das hast du eben schon gesagt, Max, dass viele Kunden überfordert sind, überhaupt diese verschiedenen Normen zu trennen. Weil es gibt eine Maschinenverordnung auf der einen Seite, es gibt einen Cyber Resilience Act und da schon die Unterschiede zu erkennen. Das eine hat auch viel mit Unfallverhütung zu tun, das andere halt mit Security Updates. Dann gibt es dann NIS 2, die das Unternehmen ganzheitlich letztendlich betrachtet und die Supply Chain. Und sich da als Kunde zu orientieren, was muss ich denn eigentlich tun, ist schon sehr schwierig. Und wenn ich anfange, und das ist so mein Leitfaden, so nenne ich es auch immer, ist halt ein Standard, du hast ihn schon mal erwähnt, Max, die IEC 62443, da gibt es Teile, die kann man gut nehmen als Leitfaden, um mal einen Rundumblick zu bekommen, wo stehst du eigentlich, lieber Kunde, um die Transparenz in Prozesse, in die Organisation, aber auch in die Technologie reinzubekommen, um zu bewerten, wo stehst du eigentlich, wo fangen wir an, was ist wichtig. Da gibt es natürlich konkrete Schritte, die man danach ableiten kann. Aber da fehlt es den meisten Mittelständlern und auch größeren Unternehmen wirklich in der Transparenz.
Kann man sagen, dass eine IEC 62443 am Ende vielleicht so ein Bindemittel ist zwischen all diesen vielleicht auch gesetzlichen Vorhaben und Direktiven, die so oben drüber stehen, sei jetzt mal, dass man vielleicht aus der IEC 62443, wenn man sich da ein paar Dinge packt und die umsetzt, Anforderungen aus der NIS 2 bedienen kann, vielleicht auch Anforderungen zum CAA bedienen kann. Dann haben wir ja noch die TRBS, haben wir ja auch noch, die ja aber auch vielleicht ganz gut vielleicht mit der IEC 62443 zusammenarbeitet. Kann man sich da irgendwie so einen Schuh draus machen?
Das Schöne ist ja eigentlich, dass alle Standards, Normen und Regelwerken das gleiche Ziel haben. Das heißt, wenn ich die 62443 als Klammer nehme, habe ich viele, viele Aspekte abgedeckt von denen, was da gefordert wird.
Was ist denn das Ziel? Verfügbarkeit und Sicherheit für meine Arbeitnehmer in der Produktion, oder?
Also Verfügbarkeit ist natürlich ein Riesenthema, weil das ist auch das primäre Ziel in der Produktion. Die Anlage muss einfach laufen. Und zwar idealerweise 7x24. Und natürlich das zweite ist Safety, das heißt der Schutz der Mitarbeiter und auch der Umwelt übrigens. Mhm. Unter anderem gegen Cyberangriffe sind die größten Ziele, die damit einhergehen. Und das Wichtige an der Stelle ist eigentlich, und das Gute auch, alles greift ineinander. Das heißt, wie du schon sagst, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, schlage ich automatisch andere Anforderungen mit. Vielleicht nicht zu 100%, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Und das ist eigentlich das Wichtige. Das kann man auch als positiven Aspekt im Ganzen sehen. Es gibt viele neue Herausforderungen. In den letzten 12 Monaten ist wirklich massiv was entschieden worden, verabschiedet worden. Aber es greift alles in die gleiche Richtung. Und die Dinge sind eigentlich aus unserer Sicht heute selbstverständlich. Und Max hat schon gesagt, es gibt Themen wie Asset Management. Die sind seit 20 Jahren eigentlich schon Standard. Aber die werden halt einfach nicht umgesetzt. Und jetzt ist der Druck, das war auch der Anlass für den Gesetzgeber, der Druck einfach da, Dinge zu tun, die vorher, ja, mache ich irgendwann mal. Ne? Das geht halt einfach nicht mehr.
Max, wie siehst du das in dem ganzen, ich sag mal so salopp, Normenwirrwarr? Wie greift das für dich ineinander und ist für dich auch irgendwo die IEC 62443, kann die so ein Mittelpunkt sein, dass man zum Beispiel daraus ein Asset Management bedient und vielleicht links und rechts was miterfüllt?
Ja, also wir haben ja auf der einen Seite haben wir halt einfach generell diese gesetzliche Regularik, die von bestimmten Seiten halt einfach kommt. Und auf der anderen Seite haben wir dann, sage ich mal, konkrete Normen und Standards, die auch seit Anbeginn der Zeit versuchen, sage ich mal, möglichst konkrete, aber trotzdem relativ allgemeine Hilfestellungen halt zu geben, an denen man sich dann orientieren kann. Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass egal welche Norm, welcher Standard, egal ob es die IEC an der Stelle ist oder auch eine ISO 27001, die gucken aufeinander. Also da guckt der eine in den Standard und sagt, oh, das haben die aber ganz gut gelöst, das nehmen wir bei uns in einer ähnlichen Form mit auf, oder auch eine IEC orientiert sich dann ein bisschen an der ISO halt mit für das Thema Risk Audit in Anführungszeichen, so, ne, wo man dann da ein bisschen mit reinguckt. Aber so ganz unterm Strich, die meisten wären stark überrascht, dass das, was diese Normen oder auch was die Regularien fordern, ja alles gar kein hier Magic Mushroom Zeug ist, ne? Sondern einfach Themen, die seit x Jahren bekannt sind. Das heißt, wenn ich jemanden frage, was glaubst du denn, was ihr tun sollt, ohne jetzt in eine Norm zu gucken, dann wird er anfangen zu sagen, naja, wir müssen irgendwie uns mit dem Netzwerk auseinandersetzen, wir müssen unsere Fernwartung in den Griff bekommen, wir müssen vermutlich unsere Transparenz ins Netz bringen, wir brauchen vielleicht was zum Thema Notfallmanagement und Patch- und Update-Management und so weiter. Und dann wird man sehen, dass viele von diesen Themen auch in der IEC und so weiter halt stehen. Also das ist alles gar nicht so weit auseinander zu dem, was man manchmal glaubt, was man eigentlich tun sollte. Aber man hat halt einfach diese Basic in den letzten Jahren halt nicht getan. Und diese Standards helfen dabei, da sage ich mal, eine strukturierte Vorgehensweise zu bringen. Es geht vielleicht auch noch eine Ecke konkreter. Gerade bei der IEC ist es ja so, wir haben dann dort, ich sage mal, Abschnitte speziell für den Hersteller, speziell für den Betreiber, speziell für den Integrator. Es ist aber primär nicht branchenspezifisch. Und dann kann man wieder gucken in so Ecken wie so B3S, also branchenspezifische Standards für zum Beispiel die Lebensmittelversorgung in Deutschland und kann sich da dann wieder andere Infos rausholen, weil die Challenge ist eigentlich immer, ein Standard kann nie persönlich auf mein Unternehmen zugeschnitten sein. Ein Standard deckt immer eine allgemeine Vorgehensweise ab, die mir helfen kann, mich zu organisieren. Und wie gesagt, ich glaube, viele werden stark überrascht oder anders. Wenn sie einfach nur die 10 Basics machen würden, die sie gerade ad hoc im Kopf haben, dann würden sie vermutlich schon einen großen Teil auch von den initialen Anforderungen aus egal welcher Norm, aus egal welcher Regularik erfüllen. Und da ist es dann nämlich nicht die High-End Anomalie Detection, IDS, irgendwas Kombi, die man jetzt einmal einkauft, sondern eigentlich sind es genau die Low-Hanging Fruits oder die altbekannten zumindest.
Da möchte ich gerade noch ergänzen, du hast einen wichtigen Punkt gerade genannt. So ein Standard ist für mich mal ein Leitfaden, um ein Thema ganzheitlich zu betrachten. Denn was erlebe ich in der Praxis oft? Der erwähnte Instandhalter, der das Thema Security jetzt auf die Fahne geschrieben bekommen hat, muss sich damit beschäftigen. Was macht ein Techniker? Und das ist nicht abwertend gemeint. Der sucht erstmal eine technische Lösung für sein Problem. Das heißt, diese technische Implementierung von Maßnahmen steht im Vordergrund. Das ist dann ein einmaliger Vorgang. Aber ein Standard ermöglicht mir auch zu schauen, okay, ich habe es einmal gemacht. Besser ist es, wenn ich immer wiederkehrend sowas prüfe. Bin ich noch richtig? Bin ich noch gut unterwegs? Hat sich etwas verändert? Und der Standard schaut halt auch rechts und links und ermöglicht mir, einen ganzheitlichen Blick auf mein Unternehmen zu werfen. Und ich vergesse halt nichts. Und das ist ein großer Vorteil, als Leitfaden zu dienen, um nichts zu vergessen und nicht nur an die Technologie zu denken, mit der ich mich schützen kann.
Also sehen wir auf jeden Fall die IEC 62443 als zentralen Punkt, als zentralen Standard, um vielleicht auch so Regulatorik zu erfüllen wie TRBS und NIS 2 und CAA.
Also ich glaube vielleicht noch als Ergänzung, wichtig ist einfach die Frage, die ihr vorhin gestellt, also vor 15 Minuten gestellt hattet, nämlich was überfordert die Unternehmen? Und jetzt gucken wir halt in die IEC rein und wir haben eine ganz, ganz lange, lange Liste. Und die Kunst besteht jetzt eigentlich da drin, sich bei diesem ganzheitlichen Ansatz nicht total zu verlieren, sondern auch zu gucken, ich bin da so ein bisschen der Verfechter von so einer Engpasstheorie, welchen Punkt löse ich, damit die anderen Themen einfacher werden? Und damit sind wir wieder beim Thema Asset Management. Diesen Punkt wollen viele Unternehmen so schnell wie möglich eigentlich skippen und sagen, wir müssen jetzt Netzwerk machen, wir müssen jetzt Fernwartung machen. Der Punkt ist aber, egal in welche Maßnahme wir kommen immer dahin zurück. Und dann fehlen uns die Informationen. Wir wissen nicht, welche Daten wir haben. Wir wissen nicht, welche Kommunikation wir haben. Wir wissen nicht, welche Assets wir, wem die zugeordnet sind. Und da spart man sich einfach schlichtweg keine Zeit. Und da sind wir auch bei dem Thema, was Thomas vorhin noch sagte, überhaupt mal zu definieren, was sind denn meine OT-Assets und wer ist da verantwortlich? Und die Frage wird nämlich, egal in welchem Projekt nachher kommen, auch beim Thema Betriebsmodell der Netzwerkarchitektur vielleicht in der OT, wer soll es denn jetzt machen? Ich muss diese Fragen am Anfang klären und ich brauche letztendlich diese Asset-Management-Informationen.
Ja. Wenn ich mich mal so ein bisschen zurückerinnere, wir haben jetzt ja ganz viel über die Standards, die Normen, Möglichkeiten gesprochen. In der IT haben wir vor ein paar Jahren ja mal angefangen, ganz stark die Benutzer mit in den Fokus zu nehmen, die das IT-Asset oder allgemeinen Services verwenden. So ein Riesenpunkt vor ein paar Jahren war ja Multifaktor-Authentifizierung. Ich weiß noch, das war ein Riesenschrei in den Unternehmen, wie kriege ich das an meine Mitarbeiter, wenn die kein Firmentelefon haben, wie können wir die enablen, dass die das freiwillig nutzen, wie seht ihr das mit den Menschen in der Produktion, denn für die wird es ja auch darauf hinauslaufen, gut, Multifaktor ist jetzt vielleicht nicht so der Anknüpfungspunkt bei denen in vielen Fällen, aber wenn man etwas plant in Projekten, wenn es in die Umsetzung geht, dann sind ja auch am Ende diejenigen, die wirklich nur vielleicht diesen Steuerungs-PC bedienen oder sich in der Produktion aufhalten, diejenigen, die von den Maßnahmen ja auch etwas spürbar mitbekommen. Und vielleicht mal an Thomas gerichtet, du bist jetzt auch durch viele Produktionen gereist, der Unternehmen, wie gehen die Menschen damit um?
Auch da wieder ein Blick zurück, wenn man sieht, wo diese Leute herkommen, dass sie wirklich so gut sind als Instandhalter beispielsweise. Sie legen ihr Ohr in die Maschine und wissen, wo es klemmt und haben die Ölkanne dabei und auch in digitalen Umgebungen sind sie wirklich super zu Hause. Security heißt manchmal eine Umstellung. Manche Dinge werden komplizierter, werden komplexer, nicht mehr so einfach wie früher. Ich kann nicht einfach irgendetwas in irgendwas eingreifen, was ich vorher konnte. Das heißt, es ist wichtig, bei den Leuten das Verständnis eigentlich zu wecken. Und darum empfehle ich immer ganz stark den Leuten, nehmt sie zielgruppengerecht mit. Ich habe erlebt, da werden wirklich Schulungen durchgeführt, auch für Produktionsverantwortliche, Teamleiter oder Bereichsleiter. Und da werden Themen wie Bilanzierungsregeln, Konto und sonst irgendetwas geschult, wo ich sage, das ist nicht zielgruppengerecht. Was passiert dann? Die Leute, ach ja, wir eine Schulung, nehmen das nicht ernst. Also wenn man zielgerichtet auf Leute zugeht im Rahmen von Sicherheitsunterweisung und wirklich sagt, guckt mal, wir haben hier ein Thema, wir erläutern gerade, was passiert draußen und sagt, du musst diese zwei, drei Dinge beachten, dann hat man schon viel erreicht, weil der Mensch ist immer von Natur aus bequem. Und wenn er nicht versteht, warum er etwas tun soll, wird das nicht akzeptieren und sucht immer nach Lösungen drumherum. Und das ist genau das, was man nicht erreichen will, weil wir wissen alle, dass immer noch 70-80% aller Angriffe durch den Menschen ausgelöst werden oder das Einfallstor letztendlich bilden. Von daher ist es wirklich wichtig, diese menschlichen Firewalls, überleg, was du tust, dann wirklich zu schärfen. Und ich erzähle mal gerne ein Beispiel aus einem meiner Workshops, wo ich dann auch einen Instandhalter hatte, einen Programmierer. Wir hatten das an zwei Tagen und am zweiten Tag kam auf mich zu und sagte, ey Thomas, ich habe gestern jemanden in der Produktion gesehen, der lief da rum mit dem Kittel, hatte keine Schutzweste an, eine Flex in der Hand. Ich habe den erstmal gefragt, was machst du eigentlich, wo willst du hin? Und wenn ich das erreicht habe, dass Leute darüber nachdenken, was sie tun und hinterfragen, kann ich es besser machen, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dann kriegt man auch die Synergie, die man braucht, um so ein Thema wirklich auch in der Produktion dann umzusetzen.
Du hast jetzt gerade zielgruppengerecht gesagt. Und wenn ich mich an die Vorstellung von Max zurückerinnere, dann hat er gesagt, er ist da auch so ein bisschen Übersetzer. Er bringt das in die Sprache rüber. Deswegen mal an dich gerichtet, Max. Du hast das ja nicht dir auf die Fahne geschrieben, weil es da keine Notwendigkeit dafür gibt. Erzähl uns doch mal, wie du dem Thema begegnet bist, dass du heute sagen musst, du bist auch in dieser Rolle Übersetzer und versuchst es quasi von IT-Sprech auch in diesen Bereich zu bringen.
Also ich glaube, was mal ganz spannend ist, das Thema Perspektive. Die meisten Projekte, die wir aus Security-Sicht anschieben, sind keine Security-Projekte. Nehmen wir ein Asset-Management-Projekt. Ein Asset-Management-Projekt ist kein Cybersecurity-Projekt. Ein Asset-Management-Projekt gehört eigentlich, oder anders, wem hilft das eigentlich am meisten? Ja, es hat einen großen Mehrwert für die Security, aber mal ganz ehrlich, welche Instandhaltung würde sich nicht freuen, zu wissen, welcher Service-Request, welche Ausfallerscheinungen meine Assets gerade haben und welcher Instandhalter freut sich, mal wieder durch die Produktion zu gehen und seine Excel-Liste zu pflegen. Also der Mehrwert und im Daily Doing liegt eigentlich bei einem Asset-Management in der Instandhaltung, im Betriebsengineering und Co. Und ich sage mal übertrieben gesagt, das Abfallprodukt vom Asset-Management ist das, was die Security gerne hätte. Und wenn man diese Betrachtungsweise auch an viele der Cybersecurity-Themen halt mal ansetzt, dann ist es nämlich nicht mehr so, dass da von extern die Cybersecurity kommt und sich jetzt bestimmte Themen reindrücken möchte, sondern ich habe einen eigenen Anspruch, ja irgendwie meine Assets zu kennen, vielleicht nicht genau aus den Gründen, die Cybersecurity braucht, aber aus anderen Gründen, die am Ende des Tages zum selben Ergebnis führen. Und diese Perspektive kann man an vielen Ecken anbringen und merken wir auch in der Diskussion mit einer Geschäftsführung beispielsweise. Eigentlich geht es um zwei Ecken. Und wir sagen immer auf der einen Seite Retten des Altbestands. Wir wollen das schützen, was wir haben. Und auf der anderen Seite wollen wir cooles neues Zeug ermöglichen. Und natürlich ist cooles neues Zeug wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter, ist das, was ich eigentlich möchte. Und mein Ist-Bestand retten ist eher so ein bisschen, ja, okay, muss ich halt machen, verstehe ich, dass ich das machen muss, aber ist halt nicht fancy. Und wenn man diese Argumentation umdreht und sagt, wir machen ein Netzwerksegmentationsprojekt oder ein Netzwerkarchitekturprojekt, damit wir cooles neues Zeug machen können. Und das machen wir natürlich damit auch unter der Einhaltung von Cybersecurity-Standards. Aber dann enabled das auf einmal ganz andere Bereiche und auch das Movement ist ein anderes. Ne? Und dann fühlt sich auch ein Instandhalter angesprochen im Punkto Asset Management oder ein Geschäftsführer sagt, ja klar, wir wollen hier über die Zukunft reden und nicht über jetzt. Ne? Wir müssen nach vorne. Und so macht es das in vielen Argumentationen einfacher, die Perspektive zu wechseln. Ich glaube nämlich, unterm Strich geht es in der OT darum, eine Professionalisierung der IT in der OT. Das ist das, was wir eigentlich prozessual, technologisch erreichen müssen. Und auch aus Cybersecurity-Gesichtspunkten, aber halt auch alleine, damit wir halt modern, innovativ in der Produktion und Fertigung unterwegs sein können. Und da vielleicht ein bisschen mehr in die Ecke halt bringen. Genau.
Der Mensch ist auf jeden Fall wichtig. Das merken wir auf jeden Fall. Und wenn ich da mal so auf Thomas immer höre, dann merke ich auf jeden Fall, dass die Leute aus der OT immer mehr und mehr gewollt sind, auch was mitzunehmen, auch in dieser Richtung. Und dieses alte Stigma, was man vielleicht mal aufgebaut hat, die wollen davon alle nichts hören. Ich glaube, das können wir mittlerweile ad acta legen. Max, du hast eben mal von so 10 Basics gesprochen, die vielleicht ganz wichtig für die OT-Security sind und die wichtige Maßnahmen auch sein können. Vielleicht gibt dir jeder mal so 2, 3 Punkte, wo ihr sagen würdet, das sollte man im Blick haben, auch vielleicht mal ungeachtet davon, dass wir jetzt nicht im Detail ein Asset Management und eine Risikoanalyse bei jedem Unternehmen gefahren haben und das ist ein Credo für alle immer das Gleiche sein muss. Also gibt vielleicht mal so ein paar Beispiele, was ihr häufig seht, was wichtig ist umzusetzen.
Jetzt will keiner.
Wir überlegen gerade, was wir tun, was wir zuerst
das
sagen.
Das ist der Moment, wo unsere Zuhörer jetzt Block und Stift rausholen können.
Ja. Also für mich, vielleicht fange ich kurz an, ich schaue mir erstmal das Unternehmen oder die Niederlassung, der Standort wird immer ist als erstes von außen zu schützen. Von außen zu schützen heißt für mich erstmal, ich gucke mir meine Remote-Zugänge an, ich gucke mir den Datenaustausch an, aber, und das ist auch wichtig, ich schaue mir meine Dienstleister an. Weil ich erlebe es immer noch, dass Dienstleister, Service-Provider in die Produktion kommen, die schließen ihre Smartphones an irgendwelchen Systemen an, um sie zu laden. Da kann ich anfangen. Also alles, was von außen reinkommt, ist für mich immer mein persönlicher Fokus, wo ich nachschaue. Das zweite ist, wie kann ich dann mein Netzwerk schützen innerhalb der Produktion? Und das dritte ist dann letztendlich, wie schütze ich meine Systeme? Weil das oft am aufwendigsten ist, weil ich erstmal schauen muss, was habe ich überhaupt, welche Version, was kann ich updaten? Es gibt ja auch die Herausforderung der Inkompatibilitäten bei Systemen. Ich kann nicht einfach patchen, da muss ich auch mal genau schauen, was ich tue in der Produktion. Und das ist so ganz grob gesagt eigentlich, wie ich dann mit den Kunden anfange, auch in die konkrete Umsetzungsplanung zu gehen. Wo fangen wir an? Dazu immer ganz wichtig Prozess, weil ich hatte eben gesagt, einmalig ist gut, wiederholend ist besser. Das heißt, ich versuche zu schauen, dass wir so eine gewisse Interaktion zwischen der IT und der Produktion bekommen, damit die sich regelmäßig austauschen über Themen, Projekte und so auch in den Neudeutsch Asset Management Lifecycle reinkommt, zu sagen, hey, Security fängt bei der Bestellung von neuen Systemen an, bei der Spezifikation eigentlich ganz genau genommen und nicht erst, wenn die Anlage steht und ich brauche eine IP-Adresse.
Was mir gefallen hat, Thomas, an deinen Beispielen war, dass du ein paar coole technische Maßnahmen genannt hast, ohne die von Max gepredigten Begriffe wie Zero Trust, OT, Asset Detection and Response und Network, schieß mich tot zu nennen. Man kann auch bei den Basics bleiben und technisch was umsetzen. Finde ich gut. Max.
Ich kann es aber auch anders formulieren.
Max, was sind deine Punkte?
Also ganz klar, Asset Management wäre jetzt furchtbar, wenn wir das jetzt nicht erwähnen würden, nachdem wir so lange drauf rumgeritten sind. Ganz klar das Thema OT-Organisation, also einfach eine Transparenz an diese Schattenorganisation in der Produktion zu bekommen. Also genau das, was Thomas sagte eingangs, dieses welcher Instandhalter macht eigentlich jetzt gerade auch ganz viel OT-Netzwerk, hat das aber vielleicht gar nicht gelernt und steht vielleicht auch nicht in seinem Jobprofil. Also wirklich so eine Transparenz ranzubekommen, wer macht denn eigentlich gerade diese IT-lastigen, Cybersecurity-lastigen Themen in der Produktion, auch wenn ihm das vielleicht nie gesagt worden ist, aber durch die Historie er das einfach macht. Also wir haben dort einfach eine Schattenorganisation und der muss sich ein Gesicht halt verpassen, damit man die halt auch organisieren kann und vielleicht sagen kann, dieser Instandhalter ist vielleicht ab morgen kein Instandhalter mehr, sondern er ist eigentlich unser OT-Netzwerker und bekommt halt auch einen starken Support aus der IT-Netzwerkabteilung. Da wirklich so ein Gesicht halt dran zu bekommen. Und der dritte Punkt ist letztendlich natürlich Thema Backup und Recovery. Auch so ein bisschen vielleicht in Kombination mit dem Thema Legacy-Systeme, so wie Thomas vorhin sagte, das Thema, ich sag mal, Schützen der Systeme, haben wir ein paar Altsysteme, die man sehr schnell sogar auch identifiziert bekommt, wo man sagt, dann müssen wir jetzt schnell etwas machen. Und das lässt sich manchmal auch, ich sage mal, quick and dirty halt auch manchmal schnell lösen. Da muss man nicht immer die gesamte IEC auspacken und einmal komplett runter implementieren. Und damit haben wir, glaube ich, 6 Stück. Und Thomas?
Ja, ich habe noch einen kleinen Trick. Wenn man über Asset Management spricht und die Produktionsweise ein bisschen ranführt, so mein Trick ist immer, ich laufe durch die Produktion, ich mache eine Begehung, um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie ist das Ganze in der Praxis. Und ich zeige auf ein System und sage so, sag mir mal, wie wird dieses System gesichert? Stell dir vor, morgen ein Cyberangriff, ein Ausfall, kaputt. Was machst du? Was musst du tun, um dieses System wiederherzustellen? Wer kümmert sich drum? Mhm. Wer ist verantwortlich? Und das Thema Backup, Notfallkonzept ist für mich, wir kennen es aus der Praxis heraus, durch unsere Response-Teams, ich brauche ein Notfallkonzept und ich brauche Backups. Das ist das Letzte, was mich wirklich rettet, wenn ich so einen Cyberangriff habe und nichts anderes mehr funktioniert. Und darüber bekomme ich die Beschäftigung mit den einzelnen Assets und die Themen eigentlich rein.
Jetzt hast du gesagt Trick, eigentlich ist es eine fiese Frage.
Aber führt zum Ziel, das ist das Wichtigste.
Ja, also ich merke schon, deine Unternehmen sagen dann wahrscheinlich auch nicht der Neumann schon wieder mit seinen fiesen Fragen.
Die Leute in der Produktion, die haben dann immer gar keinen Bock darauf, dass Thomas vorbeikommt. Aber ihr habt jetzt schon so viel verraten, ne? Ich glaube, wir müssen ja auch mal den
Sonst Leuten. Sonst kriegt ihr keine Beratungsaufträge eben, mehr,
wenn den ihr Leuten so da draußen nochmal die Chance lassen, sich auch quasi Wissen einzukaufen.
Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind ja auch ziemlich am Ende unserer Folge. Und was wir zum Ende immer machen, ist ein kleiner Ausblick. Wir haben uns gedacht, Max, du hast es gerade schon mal so ganz leicht angerissen, wie organisiert sich eigentlich eine OT und eine OT-Security-Organisation? Und da vielleicht einfach mal die Frage an dich zuerst, Thomas, mag vielleicht im Ausblick ergänzen, was sich vielleicht da draußen abzeichnet, welche Trends sich entwickeln, wie so eine OT-Security-Organisationsform vielleicht in Zukunft im Vergleich zu heute aussehen mag.
Mhm. Ja, also ich glaube ganz stark daran, dass, und das sieht man auch an vielen Ecken und hat man die letzten Jahre schon gesehen, also erstmal werden sich unsere IT-Abteilungen ganz stark weiter verändern und verändern müssen und auch unsere OT-Fachbereiche ebenfalls. Das heißt halt, wir müssen in der Lage sein, IT-spezifische Applikationen, also ja, IT-Applikationen, IT-Systeme und so weiter irgendwo in der Produktion zuverlässig, gut, nachhaltig zu betreiben. Und da zählt dann Patch- und Update-Management und Ähnliches halt alles mit dazu. Und das wird eine Veränderung in den Organisationen halt einfach erfordern. Wir haben Organisationsformen, wie das eine Produktion, da macht der Instandhalter beispielsweise das Netzwerk halt mit und Ähnliches. Und wir kommen in jetzt die Ecken, dass, sage ich mal, IT und OT da stärker zusammenwächst. Ich glaube, dass die IT-Abteilungen sich dass die IT-Abteilungen auch OT-Fachbereiche oder auch mehr OT-spezifisches Know-how aufbauen werden und dass einzelne Personen, die in der Produktion aktuell noch unterwegs sind, der Instandhalter, der zu 100% das OT-Netzwerk zum Beispiel maintaint, dass der in Zukunft in das Netzwerkteam der Global IT geht. Und das ist ich nenne das immer so die Phasen der Selbsterkenntnis in den Unternehmen. Das wird bei manchen Unternehmen noch etwas dauern, zusammenzuwachsen. Die Phase 1 ist, man fängt an, seine Leistungen, seine Personen zu beschreiben in der Produktion. Die Phase 2 ist, man entwickelt vielleicht einen dedizierten OT-Fachbereich, manchmal auch wie das Betriebsengineering vielleicht, was schon da ist, die letztendlich sich um diese IT-lastigen Geräte kümmern. Und Phase 3 ist, man wird erkennen, dass die beiden Welten halt gar nicht so unterschiedlich sind, sehr wohl schon in ihren Anforderungen. Aber mal ganz ehrlich, warum brauche ich einen VMware-Spezialisten im Zweifel in der Produktion, wenn ich eigentlich einem sehr guten VMware-Spezialisten in der IT nur sagen muss, achte bitte auf diese 2-3 Themen, damit das auch mit meiner Siemens-Lösung beispielsweise funktioniert. Und so wird das immer mehr zusammenwachsen. Und das Thema Historie vielleicht da noch kurz. Wir haben das an manchen Ecken schon. Die IT betreibt Stand heute ganz oft sogar schon Produktionsanwendungen wie ein MES-System oder eine Betriebsdatenerfassung. Ganz oft sind das IT-Applikationen. Oder anders, sie werden in der IT betrieben, obwohl es eigentlich Produktionsapplikationen sind. Und das heißt, diese Welten werden stärker zusammenwachsen. Und da ist mir immer wichtig, die IT wird und hat sich dazu verändern. Die ist nämlich manchmal genauso konservativ unterwegs, wie sie immer manchmal sagt, dass es die OTler wohl eigentlich sind.
Ja.
Und das ist vielleicht so mein Ausblick in Richtung Organisation. Und das Ganze wird auch das Thema OT-Security, Organisation, deutlich einfacher machen. Und dann sind wir vielleicht bei dem CISO, der in Zukunft wirklich beide Welten einfach verantwortet und dann dahingehend wirkt. Ja.
Orakel Thomas, siehst du den Merch von OT in Richtung IT auch, dass das in Zukunft vielleicht gar nicht mehr diese Parallelwelten geben mag?
Ich sehe das genau wie Max, denn eins ist klar, mit der Definition von Verantwortlichkeiten für Security in der Produktion fallen Themen hintenüber, die eigentlich produktionsspezifisch sind. Und da muss ich mir die Frage stellen, macht es Sinn, jemand ein zweites Standbein in der Produktion aufzubauen, wenn ich das Wissen IT habe? Also da sehe ich genau wie Max, das wird sich da verlagern. Es wird natürlich immer mehr eine Fokussierung geben auf wirklich die Kernthemen in der Produktion, aber das Thema OT-Security, Verantwortlichkeiten wird auf Dauer, und das sehe ich jetzt teilweise bei Kunden schon die Erkenntnis, einfach in die IT wandern. Da bin ich also ganz d'accord.
Sehr schön. Also zum Ende sind sich die beiden Experten nochmal einig. Das mag es auch geben bei zwei Beratern, dass sie nicht unterschiedliche Meinungen haben. In diesem Sinne, ja, würde ich sagen, wir machen die Folge zu, bedanken uns recht herzlich bei euch beiden für die spannenden Insights. Denkt an euer Asset Management, findet euch in den Normen wieder. Aber die letzten Worte, ihr wisst das, wie immer, hat immer der Marcel. Da will ich nichts vorweggreifen.
Hab ich
ja eben schon gemacht, ne, bei der Einleitung.
Ja. Wenn sich die beiden nicht streiten, dann müssen wir uns immerhin streiten.
Ja, also ich bin anderer Meinung als Marcel, das ja, ist schon mal fest.
Und ich würde noch mal ergänzen, für jeden, der seinen Bullshit-Bingo-Block rausgeholt
Zero Trust.
Hat. Das hatten wir ja schon gesagt. Ein Wort würde ich noch reingeben für den Bingo, digitaler Zwilling. Ne? Das habe ich jetzt auch schon wieder so oft gehört
in den letzten
Wochen. Ja, das lassen wir Blockchain und Co. Ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren hat sich halt einfach so viel getan. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe am Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung von OT. Das liegt daran, dass ich irgendwie vor 5 Jahren damit aufgehört habe, weil ich bin da mal so reingerutscht in so eine Zeit, wo dieser Kleinkrieg zwischen IT und OT noch ziemlich spürbar war und auf den Dienstleistern so ausgeritten wurde, nach dem Motto, ja, da müsst ihr mit der OT sprechen, die OT hat dann mit uns gesprochen, hat gesagt, da müsst ihr der IT erklären, dass das so läuft, und dann ging das immer hin und her, und das Beste war immer, dass die Unternehmen dann irgendwelche Listen bekommen haben von, okay, so könnte man die Sicherheit steigern, so könnte man die Mitarbeiter mitnehmen, das sind so Maßnahmen, und dann kam eigentlich immer so ein, ja, okay, aber sehen wir eigentlich nicht, wir machen weiter wie immer. Aus der Welt komme ich, da habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht mir das ganze Thema und wir lassen das vielleicht mal sympathischere Leute wie ein Thomas machen, der sich da mal ein bisschen näher auch mit Normen auseinandergesetzt hat. Ich weiß noch ganz früher, da gab es die IEC 62443 in dieser Form so noch gar nicht. Irgendwann kamen dann mal Fassungen auf Englisch, dann habe ich noch ein Buch bestellt, die deutsche Fassung, ja, du hast das dann gelesen, hast es inhaliert, und ich habe es dann an meine Uni-Bibliothek wieder zurückgeschickt. Also schöne Grüße an die Uni-Bibliothek, weil das Buch war ausverkauft, ne? Jeder wollte das haben. Und wo wir heute einfach stehen, ist schon sehr beachtenswert, weil ich sehe das auch in den Unternehmen, die sich da Gedanken drüber machen. Das schmilzt zusammen. So wie ihr auch gesagt habt, es gibt eine Abteilung, da kommen die Leute in der IT zusammen und da hat jeder seine Stärken. Da gibt es spezielle OT-Teams in der IT, die werden dort verwaltet, die formen sich zusammen, um eben auch diese produktionsnahen IT-Themen einfach besser zu besprechen und dort einfach auch eine Lösung drauf zu haben. Und das finde ich schön. Und da würde ich sagen, jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo ich jetzt wieder gerne einsteigen würde in dieses Thema, weil jetzt hat man irgendwie diesen Hebel erkannt.
Es ist
jetzt
nie zu spät.
Ja, es ist nie zu spät. Und ich glaube, letztes abschließendes Wort dazu. Wir haben ja ganz viele auch neue Studiengänge. Wir haben ganz viele neue Ausbildungsbereiche mit AI, mit Data Analytics und wie es alle heißt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in ein paar Jahren sicherlich auch sehr spezialisierte OT-Security oder OT-IT-Studiengänge haben, die dort einen Fokus drauf legen, vielleicht sogar mal eine Berufsausbildung in dem Bereich weiter mit spezialisieren können, jetzt abseits der klassischen OT-Ausbildungen, wie werde ich jetzt, keine Ahnung, Anlagenführer oder ähnliches. Ich glaube, da kann uns noch einiges in nächster Zeit erwarten. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart in der Doppelkonstellation. Und damit haben wir jetzt genau die Stunde, zumindest hier auf meinem Gerät voll. Da ist ja noch ein bisschen vor und bla bla nachher.
Das heißt, wir beenden kurz unter einer Stunde und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.